Hätte ich bald vergessen, dass ich schon zwei Enkel habe. Die Bibel. Ein Matrose war auf einem Frachter unterwegs und hatte ein Paket von zu Hause bekommen. Und in diesem Paket waren eine ganze Menge Leckereien drin, die er nicht unbedingt so herumliegen lassen wollte, denn er wusste, die erleben dann den nächsten Tag nicht. Also ist er auf die Suche gegangen auf dem Schiff, ob er irgendetwas findet, wo er die relativ gut verstecken könnte. Und er fand auch so ein Board, was so ein bisschen versteckt war, machte das auf und da waren eine ganze Menge Bibeln drin, 30, 40 Stück, alle verstaubt. Irgendeine Organisation hatte die der Reederei geschenkt und die haben die auf das Schiff gebracht und keiner hat jemals da drin gelesen. Der wusste auch gar nicht, dass da überhaupt Bibeln auf dem Schiff sind. Also hat er die Bibeln alle rausgenommen, hat seine Sachen hineingetan. Und wo sollte er jetzt mit den Bibeln hin? In einen Karton und einfach blub über Bord. Es dauerte gar nicht lange, da ruft der Captain seine Mannschaft zusammen und zeigt da hinten in den Heckbereich aufs Wasser und sagt, was ist denn das dort? Die gucken alle raus und sehen, dass die Bibeln alle schön da auf dem Wasser hinter dem Schiff herschwimmen. Und er ist ganz entsetzt, der Matrose, und sagt, oh, ich war das. Ich habe gedacht, die gehen unter. Das haben Menschen immer gedacht. Bis heute gibt es Länder, wo man davon ausgeht, dass die Bibel untergeht. Aber man hat den Eindruck, dass die Bibel nicht untergeht, sondern mehr und mehr gebraucht wird. Für das Jahr 2013 habe ich noch keine Zahl, aber für 2012 war es so, dass 405 Millionen Bibeln und Bibelteile auf dieser Erde verbraucht worden, also gekauft worden sind. Man hat den Eindruck, die Bibel müsste eigentlich langsam den Bedarf gedeckt haben, weil das jedes Jahr diese Menge ist, die verkauft wird, unter Menschen kommt. Bibel hatte auch in meinem Leben schon immer irgendwie eine Bedeutung gehabt, weil ich in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen bin und auch zum Kindergottesdienst gegangen bin, dort die ganzen Geschichten gehört habe, die man im Kindergottesdienst erzählt, bis ich eines Tages mir sagte, jetzt muss ich doch selber mal sehen, was da überhaupt in der Bibel drin steht. Habe ich mir einen Bibelleseplan besorgt. Den habe ich dann beiseite gelegt, weil ich wusste, wenn ich jeden Tag drei Kapitel lese und einmal in der Woche vier, dann schaffe ich es in einem Jahr. Gesagt, getan, ich habe also angefangen zu lesen. Nicht so, wie ich den Leuten meistens heute empfehle, sondern ich habe von der ersten Seite an gelesen. Am Anfang war es ja noch interessant. Aber dann, als es nachher losging mit den vielen Gesetzen und Opfervorschriften und Namensregistern, dann wurde das schwer, drei Kapitel am Tag durchzuhalten. Manches Mal habe ich auch mehr gelesen, ein ganzes Buch in einem Zug, weil das sowas von spannend war. Bei manchen Sachen war ich entsetzt, habe ich nicht gewusst, dass sowas in der Bibel steht, und bei manchen Sachen betroffen. Manche Frage, die in mir entstanden war, wurde beim Lesen auch beantwortet. Aber viele Fragen sind nicht sofort beantwortet worden. Und manche Fragen bewege ich bis heute. Und denke, wenn mal die Zeit gekommen ist und ich die Chance habe, mit Gott drüber zu reden, und das dann noch wichtig ist, werde ich mal danach fragen. Bibel, in unserer Zeit noch wichtig. Es gibt Bibelgesellschaften, die jedes Jahr dafür sorgen, und heutzutage ist es ja relativ leicht, mit Computerprogrammen die Bibel in andere Sprachen zu übersetzen. Jedes Jahr werden zwischen 30 und 35 neue Sprachen mit Bibeln versorgt. Es gibt Sprachen, da gibt es nicht einmal eine Schrift, wo man dafür versucht, eine Schrift für diese Volksgruppe, für diese Sprache zu entwickeln und dann anhand dieser Schrift die Bibel zu übersetzen. Man geht davon aus, dass es auf unserer Erde ungefähr 6.500 Sprachen gibt. Ganz schön viel. Fast 2.500 Bibelübersetzungen gibt es, also 2.475. Das war 2013. Die gute Nachricht bei den vielen Sprachen ist, dass jedes Jahr Sprachen aussterben, weil bestimmte Sprachgruppen werden einfach von anderen Sprachgruppen aufgenommen. Und wenn man nicht aufpasst, Plattdeutsch ist ja keine Sprache in dem Sinn, aber wenn es dann nicht Interessenten gibt und Leute, die richtig Lust drauf haben, dann geht das irgendwann mal zu Ende damit. Die Bibel in unserem Jahrhundert noch aktuell. Die gesamte letzte Woche war ja eine weltweite Allianzgebetswoche. Das heißt, christliche Gemeinden der verschiedenen Konfessionen sind zusammengekommen und haben miteinander gebetet. Über Anliegen, die gerade die Bibelverbreitung betrifft. Hier in Hamburg werden von über 60 verschiedenen Kirchen und Gemeinden Bibelkurse, Glaubenskurse starten. Einer ist eben hier bei uns in unserer Gemeinde. Und gestern Abend war ein solcher Gottesdienst gewesen, so ziemlich am Ende der Allianzgebetswoche, wo verschiedene Gemeinden den Glaubenskurs vorgestellt haben. Und zwar in der Form, dass Leute interviewt wurden, die durch den Glaubenskurs zur Gemeinde gekommen sind. Und es hat mich beeindruckt, dass in verschiedenen Gemeinden Leute dazugekommen sind, die vorher überhaupt nichts mit Glauben zu tun hatten. Also sowas kennen wir ja bei uns auch. Aber es gibt eben überall, dass Menschen den Glauben kennenlernen durch einen anderen Menschen, dass sie mitkommen, dass sie ursprünglich gar nicht vorhatten, so ähnlich wie bei diesem Anspiel, überhaupt nicht vorhatten, sich mit der Bibel oder dem, was da drin steht, auseinanderzusetzen. Und am Ende, es hat mich verwundert, aber auch wieder in Erstaunen gesetzt, haben sie gesagt, ich weiß nicht, wie es passiert ist, aber irgendwie bin ich dann doch zu diesem Kurs gegangen, obwohl ich nicht vorhatte, dorthin zu gehen. Und das hat mich so gepackt, das hat mein Leben umgekrempelt. Ich habe wieder für mein Leben Perspektive gesehen und das heutzutage im 21. Jahrhundert. Menschen, die von Ängsten geschüttelt wurden, kaum sich getraut haben, das ist jetzt eine Übertreibung von mir, aber kaum sich getraut haben, aus dem Haus hinaus zu gehen, und nachdem sie Menschen gefunden haben, die ihnen beigestanden haben, nachdem sie angefangen haben, sich mit der Bibel auseinanderzusetzen, mit dem, was da drin geschrieben steht, haben sie völlig neue Perspektive bekommen. Das beeindruckt. Bibeln. Auf einigen Tischen liegen ja Bibeln. Ich habe mal auch noch ein paar Bibeln mitgebracht. Mein Sohn musste den Koffer heute schleppen. Welches ist nun die richtige Bibel? Ich habe hier eine Bibel, das ist Septuaginta. Das heißt, das ist die allererste Übersetzung des hebräischen Alten Testaments ins Griechische und vom Griechischen ins Deutsche. Das ist interessant, ich meine, das wäre genauso, wenn man die Bibel vom Hebräischen ins Englische übersetzt und dann vom Englischen ins Deutsche. So ähnlich ist das hier gewesen. Aber es ist interessant für Leute, die sagen, ich möchte doch gerne mal sehen, wie die damals das Alte Testament ins Griechische übersetzt haben, was dabei rausgekommen ist. Also was für Leute, die Interesse dran haben. Oder hier, die gibt es natürlich auch kleiner. Ich habe die extra groß gekauft, weil wegen Augen und so. Die Hoffnung für alle. Das ist eine Bibel, die ich gerne lese, weil die flott geschrieben ist. Vieles, was in der alten Luther-Übersetzung so, wo man ein paar Mal lesen muss und am Ende immer noch nicht genau weiß, habe ich es dann richtig verstanden. Das wird hier für Menschen im 21. Jahrhundert recht gut wiedergegeben. Es gibt auch unterschiedliche Formate. Das ist hier eine Lutherbibel, aber die liest man halt nicht so, sondern ich würde sagen, das ist eine Einhandbibel. Da kann man dann so blättern und liest dann den Luthertext halt. Oder den Vorgänger von der Hoffnung für alle. Die Gute Nachricht-Bibel, auch so ein Buch für unser Jahrhundert. Oder wer hätte gedacht, dass bei mir die Volksbibel im Bücherschrank steht. Es ist interessant, manchmal zu lesen, ein Vorgänger hat es ja schon mal gegeben. Ich weiß nicht, ob jemand die Geschichte vom großen Boss kennt. Das hat so, ja, das ist also das Alte Testament so in der Umgangssprache vor, ich sag mal, 20 Jahren so geschrieben. Und dann gibt es das Neue Testament, da ist dann vom Juniorchef. Vom Juniorchef die Rede. So ähnlich auch die Volksbibel mit einem, ich würde sagen, Jargon, wie ihn junge Leute, ja, nicht überall lesen und gut verstehen können. Oder hier eine Hauskreisbibel, ist der gleiche Text, aber interessant ist, wenn man sich zusammensetzt, dann sind dann schon zu jedem biblischen Kapitel Fragen aufgeschrieben, über die man miteinander ins Gespräch kommen kann, genau zu diesem Text, den man hier gelesen hat. Oder was haben wir denn hier noch? Studienbibel, Elberfelder Studienbibel. Elberfelder ist vielleicht bekannt, eine Bibelübersetzung für Leute, die sagen, ich möchte gerne wissen, was steht denn überhaupt so im Text. Man sagt der Elberfelder Bibel nach, das ist die Bibel, die sehr getreu am Text übersetzt. Die Gefahr dabei ist, sehr getreu am Text zu übersetzen, dass die Verständlichkeit ein bisschen leidet. Und da geht die Elberfelder da einen guten Kompromiss ein. Die Schlachterbibel, an der wird ja immer noch gearbeitet, die ist noch nicht komplett, das Alte Testament fehlt noch, der sagt man nach, dass sie versucht, eine Mischung, also das ist jetzt eine Herausforderung, eine Mischung zwischen der guten Nachricht und der Elberfelder zu sein, also sehr wortgetreu, aber auch sehr verständlich. Ihr könnt euch vorstellen, das ist eine Herausforderung. Also ich muss jetzt hier tatsächlich nicht alles durchgehen. Das jüdische Neue Testament. Das Alte Testament ist ja von Juden verfasst worden. Und wir lesen das, wir verstehen das so, wie das übersetzt wird. Aber es ist eine interessante Seite zu schauen, wie übersetzen denn Juden das Alte Testament? Wie verstehen sie das? Und wie verstehen sie das Neue Testament, das eigentlich mehr christlich ist? Also ich will mich jetzt hier nicht verbreitern, aber ich denke, hier wird ein bisschen deutlich, es gibt eine ganze Menge Übersetzungen, ich möchte fast sagen, für jeden Bedarf. Für jemanden, der sagt, ich möchte erst mal einsteigen, ich möchte mal gucken, was steht denn da überhaupt drin. Und dann für jemanden, der sagt, ich möchte mal ein bisschen tiefer tauchen und gucken, was ist denn da noch im Grund, im Untergrund zu finden. Die Frage ist, wieso hat die Bibel so eine Kraft? Wieso suchen so viele Menschen nach ihr, möchten von ihr lesen, möchten durch sie gestärkt werden? Das Erstaunliche bei der Bibel ist, dass dort in Ländern, wo Christen verfolgt werden, die Verbreitung der Bibel sehr viel größer ist als sonst. Mir liegen jetzt keine Zahlen von 2013 vor, aber 2012 sind in Syrien 8-mal so viele Bibeln verbreitet worden als im Jahr 2011. Die Christen in Syrien haben es wirklich nicht leicht. Es gibt einen sogenannten Verfolgungsindex, wo aufgeschrieben wird, wo Christen weltweit verfolgt werden. Man spricht von ungefähr 100 Millionen Christen, die nicht sagen, boah, wozu soll ich zeigen, dass ich Christ bin, wenn es mir hier so schlecht geht? Die zu ihrem Glauben und zu ihrer Bibel stehen und wissen, dass sie damit ein Risiko fürs Leben eingehen. Weshalb tun die das? Und gerade in diesen Ländern, dazu gehören auch Länder wie Laos, wie Indien, dazu gehören Länder wie Nigeria, Ägypten auch, wo Bibeln mehr verbreitet werden als in den Jahren zuvor, weil Menschen merken, durch dieses Wort bekomme ich Stärkung. Ich bekomme Hilfe für mein Leben. Ich bekomme Ermutigung und ich bekomme Kraft, gerade in solchen Situationen, wo ich verfolgt werde, wo Menschen verfolgt werden. Weil Gott uns hier erreichen will, weil er uns erreicht. Manche sprechen von einem Liebesbrief, den Gott an uns gerichtet hat. Als ich Theologie studiert habe, das ist also dann schon ein paar Tage her, da gab es noch nicht die Zeit, wo man so ein Gerät genommen hat und dann so ein paar Botschaften reingetastet hat, sondern da in der Zeit war ich schon verlobt und wir haben Briefe geschrieben. Könnt ihr euch vorstellen, so A4, zwei Blätter vorne und hinten beschrieben und das 2-3 Mal die Woche? Also ich habe es nicht immer 2-3 Mal die Woche geschafft. Aber meine Verlobte, die heute meine Frau ist, die hat das hingekriegt. Und jedes Mal, das war bei uns so gebräuchlich, es war Mittagessenszeit, einer von den Studenten ist also zur Post gegangen und hat die gesamte Post, die für die Studenten gewesen ist, geholt. Und dann stand der Postbote in der Tür, hat verlesen, wer Post bekam, und dann konnte man die sich abholen. Und ihr könnt euch vorstellen, dass ich jedes Mal, hat sie geschrieben? 2 Mal die Woche Minimum. Weshalb? Weshalb macht man? Geht es um Brief, weil man da eine Sammlung anlegt? Oder weil man sagt, hey, hier, ich habe einen Brief gekriegt wieder zu den anderen? Es geht um die Beziehung. Und diese Beziehung möchte Gott zu uns haben. Deshalb sprechen wir vom Liebesbrief Gottes an uns gerichtet. Gott möchte uns mitteilen, wie wir ihn finden können und dass wir ihn finden können. Und im Ernst, das Interessante dabei ist, dass Gott zuallererst auf die Suche gegangen ist. Das ist mir gestern bei diesem Gottesdienst, der da gewesen ist in der Versöhnerkirche, wieder so bewusst geworden bei all den Menschen, die dort interviewt wurden. An 3 kann ich mich noch erinnern, die gesagt haben, ich hatte das nicht vor, aber irgendwie bin ich dann dort gelandet. Gott hat seine Wege und vielleicht ist auch heute jemand da, der sagt, eigentlich hatte ich es nicht vor, aber aus irgendeinem nicht erfindlichen Grund sitze ich heute hier. Und das Wort Gottes möchte uns erreichen. Warum ist das so, dass es so tief an die Menschen herangeht? Jesus hat ein Wort gesagt, das wir in dieser Bibel finden. Und er sagt, ihr lest in der Heiligen Schrift, um ewiges Leben zu finden. Und sie ist es, das war jetzt die Luther-Übersetzung, und tatsächlich weist sie auf mich hin. Wir können also in der Bibel Jesus Christus finden. Es geht nicht um die Bibel an sich, es geht nicht um das Christentum, es geht nicht um die Kirche, sondern es geht um meine Beziehung zu Gott, es geht um meine Beziehung zu Jesus Christus. Das steht im Mittelpunkt. Und die Bibel zeigt uns, wie wir mit diesem Gott eine Beziehung aufbauen können. Und dabei geht Gott ganz unterschiedliche Wege. Unlängst rief mich eine Frau an und sagte zu mir, Herr Pastor Lang, mein Mann ist gestorben. Ich gehe nicht in Ihre Gemeinde, aber ich möchte gerne, dass Sie meinen Mann beerdigen. Als ich sie dann besuchte und fragte, wie sie dazu gekommen ist, erzählte sie mir, ja, ihre Tochter hatte ihr eine Bibel geschenkt und sie hat angefangen, da drin zu lesen. Und immer, wenn sie Fragen hatte zu dem, was da in der Bibel geschrieben stand, hat sie ihr irgendein christliches Buch geschickt, ich sag mal, irgendein christliches Buch, wo die Tochter offenbar meinte, dass da eine Antwort auf diese Frage drin stand, die die Mutter ihr gestellt hatte. Die Beerdigung war gewesen und die Frau kam zu mir und sagte, ich möchte gerne zu ihrer Gemeinde gehören. Wie kommt sowas? Gott hat schon lange zuvor einen Menschen gefunden und hat einen Weg gefunden, wie dieser Mensch auch zu ihm, zu Gott kommen kann. So merken wir, dass Gott durch sein Wort nicht nur Christen anspricht, sondern auch Menschen, die mit Gott gar nichts zu tun haben wollten, finden einen Weg zu Gott, lernen eine Person kennen, die vor 2000 Jahren auf dieser Welt gelebt hat, Jesus Christus, und können mit dieser Person eine Beziehung aufbauen, weil dieser Jesus noch immer lebt und das ist das Entscheidende, Gott ist und wir können mit ihm sprechen. Wie kann man mit Gott sprechen? Man braucht zuallererst Zeit. Zeit ist das wertvollste Gut, was wir haben. Und jeder, der in der Bibel liest, der wird merken, diese Zeit muss man sich einfach nehmen. Nicht, weil das eine Verpflichtung ist, wie im Sinne von, wir hörten vorhin was von den Geboten, du sollst, das gibt kein Gebot, du sollst in der Bibel lesen. Aber jemand, der merkt, hier ist etwas drin, was mir etwas gibt, wodurch ich aufgebaut, wodurch ich gestärkt werde, der wird sagen, ich brauche mehr davon. Und da gibt es manche, die lesen am Morgen, manche lesen lieber am Abend, wo sie ihre Ruhe haben, manche machen das in der Mittagspause. Das ist überhaupt nicht wichtig, zu welcher Zeit. Entscheidend ist nur, ich würde es mal so kurz fassen, lieber häufiger als zu lang. Also nicht im Sinne von, heute lese ich mal die halbe Bibel durch. Also da muss man sich schon ganz schön anstrengen. Aber weil man das Empfinden hat, jetzt muss ich mal etwas wieder für mein geistliches Leben tun oder wie auch immer. Lieber bloß einen Abschnitt. Ich nehme mir 7 Minuten dafür Zeit. Das ist jetzt auch ausgedacht. 7 Minuten können auch 10 sein oder 5. Aber Hauptsache überhaupt. Und ich werde merken, dieses Wort spricht mich an und hat mir etwas für den Tag zu sagen. Das Zweite ist, ich brauche einen Platz, einen Ort, wo ich das machen kann. Wenn man in einer Familie, mit einer Familie zusammenlebt, dann ist es nicht immer leicht, einen ruhigen Ort zu finden. Und auf der Toilette kann man auch nicht so lange sitzen. Dann steht dann irgendjemand da und sagt, wie lange dauert es denn noch? Man braucht diesen ruhigen Ort. Jesus ist in die Stille gegangen. Das heißt Stille, er ist rausgegangen auf den Berg, in die Natur. Wir haben es bei uns gut, in 5 Minuten kann ich da im Wald sein, dort wo wir wohnen. Da kann man sich Zeit nehmen, aber man braucht diesen ruhigen Ort. Und man kann sogar das folgendermaßen machen, dass man zu seinem Bibellesen in seiner Bibel vielleicht noch ein kleines Heftchen drin hat und aufschreibt, was einem da für Gedanken gekommen sind, die man beim Lesen der Bibel dieses Abschnitts bekommen hat, die einem da durch den Kopf gegangen sind. Es ist interessant, das dann mal nach einiger Zeit zu lesen, was da zusammengekommen ist. Und ich glaube, dass Gott unseren Geist da auch ein Stück bewegt. Und viele Menschen finden durch eine solche Zeit auch einfach einen guten Start, wenn man es morgens macht, in den Tag hinein. Und dann geht es um die Methode, wie kann ich denn mit Gott reden? Wie mache ich das? Mit ihm ins Gespräch kommen. Jeder, der das noch nicht probiert hat, den ermutige ich, sag doch einfach zu Gott, lieber Gott, ich höre jetzt, sag mir, was du zu sagen hast. Also, ich will jetzt schon mal dazu sagen, es wird wahrscheinlich nicht so sein, dass dann eine Stimme wie aus dem Off kommt oder durch einen Lautsprecher und dann sagt, hallo lieber oder liebe, Gott hat gesagt, dass er unseren Geist anspricht. Und das ist das, was ich selber erfahre, dass er meine Gedanken lenkt und dass mir Gedanken kommen, an die ich vorher noch gar nicht gedacht habe. Aber das kann vielleicht bei dir ganz anders sein. Und wenn du auch das aufschreibst, das kann hilfreich sein. Auch wenn man das später mal wieder liest. Das Entscheidende dabei ist beim Lesen, die Bibel gibt ja nicht irgendwelche Vorschriften, wie wir das Leben gestalten sollen, sondern wir müssen einfach mal zugeben, Gott hat uns gewollt. Er hat uns geschaffen und er weiß, wie wir ticken. In unseren Beziehungen zum Nächsten, zum Mitmenschen. Wie es funktioniert mit Gott oder mit mir selbst. Und da hat Gott eine ganze Reihe, ich will es tatsächlich mal so sagen, Ratschläge gegeben, wie Leben wirklich gut funktionieren kann. Manch einer meint, das sind Gesetze. Aber jeder, der merkt, es geht Gott darum, dass wir ein gutes Leben haben können, dass wir, was in unserer Macht steht, etwas für unsere Gesundheit tun können. Und es da auch viele Ratschläge in dieser Hinsicht gibt. Es gibt ja ein Thema, auf unseren Einladungen ist das ja drauf, wann das ist. Dann werden wir merken, das sind Angebote, die Gott uns macht, damit unser Leben, damit unsere Beziehungen funktionieren können. Es geht ihm darum, dass wir glücklich sein können. Ich möchte von einem Mann erzählen, den ich kennengelernt habe. Ist schon ein Weilchen her. Und es wird wahrscheinlich gar nicht lange dauern, dann werden einige merken, oh, den kenne ich. Er war kein gläubiger Mensch. Er war aus Kasachstan gekommen. Und manches Mal, wenn er mir erzählt hat, habe ich innerlich den Hut abgezogen und habe bei mir gedacht, Mensch, was müssen Menschen heute alles durchmachen? Oder haben Menschen heute alles durchgemacht? Er war ursprünglich kein gläubiger Mensch, heiratete aber eine Frau, die Christin war. Und sie hat von Zeit zu Zeit in ihrem Haus, in ihrer Wohnung, Gottesdienste angeboten. Und dann sind dann die Leute so aus dem Dorf gekommen. Er selbst hatte mit dem Glauben nicht viel am Hut gehabt, aber irgendwann, ich möchte so sagen, hat Gott ihn gepackt, hat sein Leben umgekrempelt und er hat dann seiner Frau geholfen, die Gottesdienste selber mitzugestalten. Sie haben Predigten gehalten und nach wurde er wie so ein Pastor, nicht nur für das Dorf, sondern die nähere und weitere Umgebung. Er las in der Bibel, er brachte den Menschen bei, was in der Bibel geschrieben stand. Sie kamen zu ihm, wenn irgendwelche Dinge gewesen sind, wenn Festlichkeiten gewesen sind, wenn ein Haus gesegnet werden musste, wenn eine Trauung gewesen ist, eine Beerdigung, immer war er mit dabei. Und er lebte in einer Zeit, wo christlich und in einem Land, wo christliches Glaubensgut nicht gedruckt wurde, nicht gedruckt werden durfte. Aber damit man gemeinsam singen konnte, hat er solche Liederbücher hergestellt. Handgeschrieben. Da hat er so eine, ich sag mal, wie eine kleine Manufaktur gehabt, aber immer nur eins nach dem anderen. So über 20 solche Liederbücher hat er hergestellt. Und es hat mich bewegt, wenn er das aufgeschlagen hat. Ein paar Lieder kenne ich auch. Und mir dann so ein Lied vorgesungen hat. Weshalb machen Menschen sowas? bei all den vielen Arbeiten und Aufgaben, die sie da haben, um ihr tägliches Leben zu organisieren, sich noch hinzusetzen und stundenlang, also wer das möchte, kann sich ja das nachher mal angucken, dieses handgeschriebene Liederbuch. Buchstabe für Buchstabe lesbar. Schön in Druckschrift. Also wenn ich 20 Seiten geschrieben hätte, dann würde das wahrscheinlich immer mehr einem Strich ähneln. Gut, aber man merkt, wie viel Herzblut da hineingegangen ist. Warum? Es ging nicht um ihn, es ging um die Gemeinschaft mit Gott, um die Gemeinschaft mit Menschen. Und was mich bei ihm sehr beeindruckt hat, war, wann immer ich kam, er kam mit seiner Bibel an, hat irgendwas gerade drin gelesen. Und er setzte das auch in seinem Leben um, was er gelesen hatte. Er war nicht festgelegt in seiner Meinung, was Glaubensdinge betraf. Er ist zu neuen Erkenntnissen gekommen und hat diese neuen Erkenntnisse, die er gewonnen hat, auch umgesetzt. Und da hat er manchem von uns heutzutage einiges vorausgehabt, dass er nicht festgefahren war und gesagt hat, so ist es und so bleibe ich, sondern dass er sich auch hat korrigieren lassen in seiner Auffassung, was Glaubensdinge betraf. Das Wort Gottes im 21. Jahrhundert nicht vorstellbar. Mir ging es darum zu zeigen, Wort Gottes wirkt bis heute und geht an den Menschen nicht spurlos vorbei. Und ich kann das für mich bestätigen, und wenn wir nachher Gespräche haben, könnt ihr euch an den Tischen austauschen, wie Wort Gottes Wirkung hat, bis heute. Ich bin froh, dass es dieses Wort gibt. Auch wenn wir manches Mal unsere Fragen dabei haben, aber wenn es das nicht gäbe, ich kann mir das Leben, mein Leben und das Leben auf dieser Welt ohne dieses Wort gar nicht vorstellen. Ich möchte einfach nur Mut machen, probiert es einfach. Lieber kurz und wenig als selten und viel. Es ist ermutigend zu sehen, und zumindest merkte ich das bei uns auch am Tisch, dass es Menschen gibt, die das einfach auch bestätigen können, dass in vielen Lebenssituationen, in die wir hineinkommen, das Wort Gottes wirklich Trost gibt und Mut macht. Situationen entspannt. Das ist jetzt nicht ein, wie wir so schön sagen, wissenschaftlicher Beweis. Das ist einfach ein Beleg. Menschen erleben das immer wieder. Gott sei Dank. Unser Vater im Himmel, gnädiger Gott, danke, dass du uns Menschen erreicht hast. Danke, dass du uns dein Wort gegeben hast. Natürlich haben wir immer wieder Fragen dazu, aber du hast so viel Gutes dadurch getan. Immer wieder richtest du Menschen auf, gibst Mut, gibst Kraft und gibst vor allem Hoffnung, dass du alles neu machen wirst. Danke, dass wir daran glauben dürfen. Danke, dass wir auch darauf warten dürfen. Und nun möchte ich dich bitten, dass du uns einfach wieder Mut machst, daran erinnerst, an deinem Wort zu bleiben, weil wir davon leben. Nicht nur vom täglichen Brot, von dem, was unseren Alltag ausmacht, sondern durch dein Wort leben wir. Danke dafür. Amen.